Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft, dein Podcast für dein inneres Ankommen. Hier ist dein Raum, der allein dir gehört, für die Verbindung mit dir, mit deiner Innenwelt, für deine Themen, die dich gerade durch dein Leben begleiten, die vielleicht gerade deinen Alltag erschweren. Und hier schauen wir genau hin, was braucht es, um einen Alltag in Leichtigkeit zu leben, was braucht es, um aus dem Funktionieren rauszukommen und sein Leben wirklich bewusst zu gestalten, bewusst zu führen, weil sich dann einfach so viel schöner, so viel leichter, so viel wahrhaftiger anfühlt. Und dafür ist dieser Podcast hier mit all dem, was ich reingebe an eigenen Themen, an den Themen von inspirierenden Menschen, die ich interviewen darf. Und daher freue ich mich von Herzen, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir deine Zeit und dein offenes Ohr schenkst. Also vielen Dank von Herzen an dieser Stelle. Und ich bin ganz aufgeregt, weil ich mich so freue, weil ich heute nicht alleine da bin, sondern eine so tolle Frau im Gespräch habe, die einfach, ja, viele, viele Menschen da, glaube ich, gerade inspirieren kann, wie man mit schweren Lebenssituationen umgehen kann. Denn sie hat selber genau das erlebt. Sie hat 2018 ihren Mann innerhalb von 6 Monaten an Krebs verloren, von der heilen Welt mit Haus und 2 Kindern innerhalb von 6 Monaten das Leben einmal auf links gedreht, den Boden unter den Füßen verloren. Und sie nimmt uns mit in ihre Reise, die sie von da an gegangen ist, weil sie heutzutage Menschen in genau solchen Phasen begleitet, die durch Trauer gehen, die durch Verlustprozesse gehen oder auch durch andere schwere Lebensphasen gehen. Denn so häufig verbinden wir diese Trauerphasen mit dem Verlust eines Menschen. Aber wir erleben Trauer noch in so vielen anderen Facetten unseres Lebens, auch in so vielen kleineren Momenten und lernen irgendwie nicht damit umzugehen, ja? Sei es durch Trennungen, durch Jobverluste, dadurch, dass einfach irgendein Konstrukt in unserem Kopf, was wir von unserem Leben hatten, wo wir glaubten, so wird unser Leben laufen, plötzlich zerplatzt und plötzlich nichts mehr so ist wie vorher. Und die Frage ist dann immer, was jetzt? Was kommt jetzt? Wie mache ich weiter, wenn plötzlich nichts mehr so ist, wie es war, wenn das Leben so ganz anders läuft, als ich es geplant hatte? Wie geht's dann weiter? Und genau da darf Sandy uns heute inspirieren, denn Sandy ist diesen Weg gegangen und hat ihr Leben nochmal komplett umgekrempelt und lebt heutzutage ein sehr, sehr wahrhaftiges, verbundenes Leben. Es ist wirklich spürbar, wie verbunden Sandy ist mit ihrer ureigensten Kraft, mit ja, der Version von ihr, als die sie gemeint war, als sie hier auf diese Erde gekommen ist. Und du darfst dich wirklich von ihr inspirieren lassen, du darfst dich von ihr an die Hand nehmen lassen und sie zeigt uns einfach, dass es immer Wege im Leben gibt. Und wenn es noch so schlimm ist, dass es immer Wege im Leben gibt, wie wir wieder ins Vertrauen kommen können und wie wir wieder zurück in unsere Kraft finden können. Und ich möchte gar nicht viel mehr vorwegnehmen. Lass dich einfach auf sie ein, lass dich auf ihre Reise ein und nimm dir das raus, was gerade zu deinem Leben und deiner aktuellen Lebenssituation passt. Und ja, es wird schön. Das darf ich schon mal vorwegnehmen, weil es ist wirklich eine ganz tolle Frau. Und deswegen legen wir direkt los mit dem heutigen Interview mit Sandy Klaus und der Frage, wenn das Leben anders läuft als geplant, was uns durch schwere Zeiten trägt und warum unsere Gefühle Raum brauchen. Los geht's! Hallo liebe Sandy, ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist. Wir haben gerade ja schon mal überlegt, wie wir in Kontakt gekommen sind und mussten erstmal so ein bisschen rumkramen, um das wieder rauszufinden. Wir haben es auch gar nicht so genau rausgefunden, ist aber egal. Es gibt ja immer einen Grund dafür, dass man sich begegnet und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier die Zeit haben, zusammen zu sprechen. Weil ich habe damals, als ich dann irgendwie auf dich aufmerksam geworden bin, so ein bisschen geguckt, was du machst und habe so viele Parallelen zu dem gefunden, was ich mache und fand es einfach so wertvoll zu sehen, wie auch du aus deiner Geschichte heraus in eine Frau hinein dich entwickelt hast, die aufgrund ihrer Erfahrung so viel zu geben hat und so viel zu teilen hat. Und deswegen freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen. Und würde direkt das Wort an dich übergeben, wenn du magst. Stell dich super gerne einmal vor und vielleicht magst du uns direkt so ein bisschen mitnehmen, was du heute machst, was du heutzutage in die Welt gibst und wie du dahin gekommen bist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich ja bei dir sein darf, bei diesem Podcast.
Super
Ich freue mich
gerne.
sehr, weil ich mich einfach immer freue, dieses Thema nach außen zu tragen.
Ja.
Also das große Thema Trauer und auch ein bisschen das große Thema Tod. Und ja, ich bin eigentlich ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin schon seit 2011 und habe mich immer sehr interessiert für die Naturheilkunde. Ich bin schon im Garten meines Opas viel gewesen und er hat immer gesagt, Kräuter musst du essen, Wasser musst du trinken. Und das hat mich, glaube ich, auch schon sehr geprägt. Er hat auch immer dann die Gänseblümchen vom Rasen gepflückt und gegessen. Und ich glaube, das war so ein
Krass.
bisschen auch Prägungsphase, ne? Und naja, dann ist es halt so, dann kommt das erste Kind und dann fängst du an, dich weiterzuentwickeln. Und natürlich sollen die Kinder nur das Beste kriegen und gesund durchs Leben gehen. Und ja, und wie gesagt, ich habe mich dann irgendwann entschieden, dieses Studium zu machen zur ganzheitlichen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und habe mich sehr belesen in dem Thema Krebs. Und das fand ich einfach so spannend und habe bestimmt 10 Jahre lang das Thema Krebs rauf und runter studiert. Und ich glaube ja, dass nichts durch Zufall entsteht. Und ja, es war dann so, dass mein Mann Krebs bekam. Und ich dachte, ja, gut, ich weiß, was wir tun müssen. Ist alles kein Problem, das kriegen wir schon wieder hin. Es war so, dass mein Mann Krebs im Endstadium diagnostiziert bekommen hat.
Wow.
Und trotzdem war ich der Meinung, wir schaffen das. Und ja, dann habe ich eben mit ihm gemeinsam einen Naturarzt aufgesucht und eine Heilpraktikerin. Und da waren wir, das war so schön, mit denen zu arbeiten. Ich war so auf Augenhöhe mit denen. Es war nicht so, dass die, nee, wir müssen jetzt dies und das, sondern es war einfach, wir konnten darüber sprechen. Sie wussten, dass ich wirklich viel darüber weiß. Sie haben es auch gemerkt. Und dann haben wir gemeinsam Pläne geschmiedet. Und es war trotzdem so, dass mein Mann auch die Schulmedizin in Anspruch nehmen wollte. Und weil er gesagt hat, ich möchte alles versuchen. Und ja, und dann kam es leider dazu, dass er verstarb. Und somit, ja, bin ich dann in die Trauer reingekommen. Ich hatte 2 kleine Kinder damals, waren sie 9 und 13. Die musste ich auch begleiten. Und damals wusste ich wirklich nicht, wie ich das schaffen sollte. Ne? Also ich habe so um meinen Mann getrauert. Das war für mich wirklich schlimm, ihn zu verlieren. Und alle haben immer zu mir gesagt, sei froh, du hast noch die Kinder. Und ich dachte, ich weiß nicht, wie ich das jetzt mit den Kindern noch schaffen soll. Ne? Aber ja, ich habe es geschafft. Und wenn du uns heute, also uns drei siehst, ich habe großartige Mädels, die haben das so gut alles verarbeitet. Und wenn man sie heute fragt, ist es auch ein Geschenk für sie, sowas erlebt zu haben. Und wir wären heute alle nicht da, wo wir sind, wenn das nicht passiert wäre.
Ja.
Und das ist so meine grobe Zusammenfassung.
Wow, da steckt dir jetzt auf jeden Fall schon ganz viel drin. Die grobe Zusammenfassung.
Ja.
Erstmal so, ich finde es so spannend, wie du da auch, welchen Blick du darauf hast, dieses, dass du aus welchem Grund auch immer schon vor dieser Erfahrung die Faszination für diese Krankheit hattest.
Ja.
Und die, ne, das ist auch wieder einfach so spannend, das zu erkennen, so wie alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und gleichzeitig fand ich es ganz beeindruckend zu hören, wie du mit dieser Diagnose umgegangen bist. Vielleicht magst du uns da reinholen so ein bisschen, wenn du sagst, er hat Krebs im Endstadium diagnostiziert bekommen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, warst du aber trotzdem im Vertrauen, ich weiß ja, was zu tun ist, wir schaffen das irgendwie. Magst du uns da mal so ein bisschen reinholen in diese Zeit, als das klar wurde, als diese Diagnose kam? Was ist da in dir vorgegangen?
Also, er rief mich an und sagte, Sandy, ich komme jetzt nach Hause, ich habe schwarzen Hautkrebs. Und da bin ich erstmal auf der Couch zusammengesackt. Und dann habe ich geweint und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann dachte ich, ich finde es manchmal, da wusste ich noch nicht, in welchem Stadium er ist. Ne? Er hat nur gesagt, ich habe schwarzen Hautkrebs. Und damals dachte ich so, oh, ich, ich, Ich traue mich gar nicht, das hier öffentlich zu sagen, aber ich bin immer so vorsichtig mit so Diagnosen, ne? Und dann habe ich mir das aber alles angeguckt und dann war es im, ja, also habe ich es gelesen und dann sind wir ja auch schnell ins MRT und CT und sowas rein und dann hat man mir das gezeigt und dann war es eben auch alles für mich klar. Und aber nochmal zurück, wir sind erstmal in so eine Schockstarre gefallen, ne? Also Dennis kam nach Hause und ich sag, was machen wir jetzt? Und wir waren eigentlich im Schockzustand beide, konnten eigentlich gar nicht überlegen. Er sagte, ich fahre jetzt erstmal zur Arbeit und ich dachte, oh, ernsthaft jetzt? Ne? Musst du jetzt zur Arbeit fahren und lässt mich jetzt hier alleine? Aber er hat ja die Diagnose bekommen, ne? Und dann ist er losgefahren und ich bin zu Hause eigentlich wie in so einer Trance, nur auf und ab. Ich glaube, ich habe die meiste Zeit nur geweint. Ich konnte es gar nicht fassen. Weil durch diese gesunde Lebensweise, die wir geführt haben, ich mache all meine Aufstriche selbst. Ich habe uns Säfte ausgepresst jeden Tag. Wir haben Smoothies getrunken. Und ich dachte, ja, alles für den Arsch. So, ne? Warum machen wir das Ganze eigentlich hier, wenn sowas am Ende rauskommt, ne? Und dann waren wir wirklich, also, und ich weiß noch, so kurz vor 14 Uhr habe ich ihn angerufen. Ich sage, Dennis, ich halte es nicht mehr aus. Du musst nach Hause kommen. Und dann sagt er, ja, ich packe gerade meine Tasche, ich komme jetzt nach Hause. Und dann waren wir eigentlich 2 Wochen zu Hause eingeschlossen. Er ist nicht zur Arbeit gegangen und wir waren nur zusammen. Und ich, das erste Jahr, ich kann mich auch kaum noch irgendwie an irgendwas erinnern, so im Nachgang, aber ich weiß, dass wir 2 Wochen lang erstmal wie in so einem Kokon waren. Und bis ich dann irgendwann wach geworden bin und gesagt habe, okay, wir müssen jetzt mal irgendwas tun. Und dann haben wir halt Pläne geschmiedet zusammen. Und ja, dann, ich war, wie gesagt, ja sehr naturheilkundlich aufgestellt und für mich war das eine, boah, das war wirklich ein Riesenfels, als er meinte, ich muss aber die Schulmedizin in Anspruch nehmen. Das war so ein Weg für mich, dass ich dachte, boah, weiß nicht, wie ich das aushalten kann.
Wie hast du es ausgehalten? Was
Schle
hat dir
schlecht,
geholfen?
schlecht. Also, ich weiß noch, er stand in der Küche und er hat eben Tabletten genommen, ne? Er musste nicht an eine Infusion ins Krankenhaus oder so. Er hat halt einfach Tabletten genommen und ich musste die erstmal abholen aus der, oder beziehungsweise ich habe mich bereit erklärt, weil ich gesagt habe, Dennis, es macht keinen Sinn. Wir haben ja in Schleswig-Holstein gelebt, aber hat in Hamburg gearbeitet. Ich sage, es macht keinen Sinn, dir eine Apotheke zu suchen, irgendwo in Hamburg. Jetzt stell dir vor, du bist mal zwischenzeitlich außer Gefecht und wir müssen jedes Mal nach Hamburg juckeln. Ich sage, dann lass uns das hier machen. Dann sagt er, ja, okay, dann musst du die abholen. Und dann habe ich echt mit dem Universum gesprochen und habe gesagt, schmeiß mir was vors Auto, schmeiß mir was vors Auto. Ich habe nur geweint die ganze Zeit. Bin dann da in der Apotheke angekommen und habe das in Empfang genommen. Und dann hat er die eingenommen. Also er hat sie in der Hand gehabt und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall ist er dann ins Wohnzimmer gegangen, hat sich da hingesetzt, hat sie eingenommen, hat geweint. Und dann tat es mir auch so leid. Ne? Dann bin ich zu ihm hin und er so, ja, Sandy, ich kann nicht anders. Ne? Und ich sage, ja, ich weiß, ich weiß, ich verstehe es, aber für mich war das so, boah, ich habe auch mit den Ärzten gesprochen, ich verstehe es nicht. Dieser Körper ist kaputt. Warum muss man da jetzt Chemie reinballern? Ne? Und ich hoffe, ich trigger hier keinen, aber es muss halt auch jeder seinen Weg finden. Und das ist mir erst auch nach dem Tod so richtig klar geworden. Ne? Und das ist auch die Kunst, dieses Aushalten zu lernen. Ne? Und jeder muss seinen Weg gehen. Er war krank, nicht ich. Ich konnte ihm 1000 Tipps geben, aber er musste die Entscheidung für sich treffen. Und das war in dem Moment die bestmögliche für ihn. Ne?
Und gleichzeitig finde ich es so spannend, weil wir Frauen ja so oft, in welchen Umständen auch immer, in die Rolle der Starken kommen, ne? Die das Ganze am Laufen hält. Und ich fand es auch so spannend, dir jetzt gerade zuzuhören, weil es sich, klar, du kanntest dich natürlich auch sehr in diesem Bereich aus, wahrscheinlich mehr als er. Und dennoch, ne, was seine Diagnose uns. Du bist irgendwann aus dieser Schockstarre aufgewacht und hast gesagt, okay, was machen wir? Machen jetzt einen Plan und was müssen wir tun? Das heißt, wie war das für dich? Bist du da, würdest du sagen, du bist während dieser Krankheit in so einen Funktionsmodus eingestiegen oder wie hast du es
Also im Nachhinein
empfunden?
schon, im Nachhinein betrachtet schon, weil ich hatte ja auch meine Mädels noch und ich bin eigentlich, also Als wir dann eine Heilpraktikerin und diesen Naturarzt hatten, sind wir jeden Tag von Infusion zu Infusion gefahren, ne? Und ich habe ihn immer begleitet, weil er das gerne wollte. Und danach ist er weiter zur Arbeit, ich nach Hause, die Kinder kamen aus der Schule, dann habe ich die Kinder betreut und habe da alles weitergemacht, habe dann auch schon wieder die Säfte für den nächsten Tag gemacht und manchmal bin ich auch morgens um 4 aufgestanden, wenn ich wusste, er muss jetzt dienstlich irgendwo hin. Also ich habe wirklich funktioniert und man hat es mir dann auch angesehen. Also in der Zeit habe ich auch 10 Kilo verloren. Ich habe das selber gar nicht gemerkt, aber du bist halt nur am Machen und Tun. Es lief ja auch alles am Anfang ganz gut. Und also die Diagnose kam im Januar und bis Ende April lief alles gut. Und ab da hat er einen epileptischen Anfall bei mir in der Küche bekommen. Und ab da, würde ich mal sagen, war der Weg in den Tod gemacht. Und er starb dann am 1. Juni. Also das ging alles sehr, sehr schnell. Genau. Und in dieser, also die letzte Phase war eigentlich die schlimmste, weil da habe ich nur noch funktioniert, ne? Ins Krankenhaus. Er war dann halt viel im Krankenhaus, ins Krankenhaus, nach Hause, die Kinder, danach wieder ins Krankenhaus, dann wieder abends für die Kinder da. Und naja, und die Sorge, ich hatte mein Telefon am Bett, ruft mich jetzt gleich jemand an, passiert was, ne? Oder ist was passiert, genau.
Gab's da, hattest du Schlupflöcher, wo du irgendwann mal da aus diesem Gedankenkarussell rausgekommen bist, oder war das einfach dein permanenter Grundzustand?
Rausgekommen bin ich da nicht, aber ich war voller Zuversicht. Ich war immer voller
Okay,
Zuversicht.
wow.
Und weil ich meine, ich habe die Bücher gelesen, ich habe Workshops besucht und es gab diese Spontanheilungen, ne? Und ich dachte, ja, also mit dem, was wir hier machen, klappt das schon. Aber im Nachhinein weiß ich natürlich, da hätte einiges anders laufen müssen. Aber so war eben sein Weg, ne? Und ich hab eigentlich nur funktioniert und habe das alles so am Laufen gehalten. Aber ich war trotzdem, alle haben sich gewundert, wie ich so positiv sein kann. Und wir waren auch im Krankenhaus und die Ärztin sagte dann zu uns, brauchen Sie psychoonkologische Hilfe? Und wir gucken uns so an, nein, warum? Und dann sagt sie, ich glaube, die war wirklich sprachlos. Die stand dann vor uns und sagte, ich glaube, Sie sind echt eine starke Einheit, ne? Und wir so, ja. Also für uns war das klar irgendwie, ne? Wir haben ja auch immer alles gemeinsam besprochen, bevor eine Diagnose da war. Aber das war schon, ja, wir haben einfach da, also ich glaube, wir sind aber auch in dieser Zeit noch mal enger zusammengewachsen.
Und gab es dann irgendwann den Punkt, wo diese Zuversicht in Angst oder irgendwas gewichen ist? Oder war das wirklich bis zum Schluss, dass du im Vertrauen warst, wir schaffen das?
Also ich denke, ich wusste das. So, oder meine Seele wusste das. Aber ich war wirklich so überzeugt, dass man sowas heilen kann, dass ich wirklich auch bis zum Schluss, also es war nachher so, am Ende ist er komatös gefallen. Und dann habe ich in seinem Bett gelegen und habe geweint und habe ihm nochmal unsere Lebensgeschichte immer wieder erzählt und habe gesagt, Dennis, ich würde es immer alles wieder so machen, egal wie es ausgeht mit uns. Würde ich immer wieder dich wählen. Und dann habe ich aber auch ihm immer diese Möglichkeit gegeben, habe gesagt, Dennis, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wachst du jetzt auf, aber dann musst du auch wieder relativ gesund sein, weil diese ganzen kleinen epileptischen Anfälle, die er dann auch im Bett hatte, da dachte ich, weiß nicht, was das so mit dem Gehirn macht. Oder du gehst jetzt einfach und wir schaffen das hier schon irgendwie. Genau. Und dann gab es halt auch die Situation, dass da nochmal das Krankenhaus gesagt hat, ja, wir würden ihn jetzt gerne nochmal bestrahlen. Und ich dachte, da dachte ich dann wirklich ganz ehrlich, guckt euch den Mann da an, wie er da liegt. Was soll das jetzt noch? Aber ich war immer so in diesem, vielleicht, ich glaube einfach, weil man nur funktioniert hat, dass man gar nicht so richtig, also ich konnte ja gar nicht mal richtig zur Ruhe kommen und sagen, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich wirklich? Ne? Also ich habe ja dadurch, dass ich auch die Kinder hatte und am Ende habe ich meine Mutter auch angerufen und habe gesagt, Mutti, du musst jetzt kommen, ich schaffe das hier nicht mehr. Ne? Und ja.
Ja, genau,
Ja.
das ist es, ne? Man ist so im Funktionieren drin, dass
Genau.
es gibt über einen langen Zeitraum wirklich keine Pause.
Das,
Genau. ja, das kann ich so gut nachfühlen. Das ging mir damals auch so, dieses für einen anderen Leben. Also klar, man macht es natürlich auch für sich selbst, wenn man so in dieser Hoffnung ist,
Ja.
aber halt so lange für einen anderen oder du halt als Mama dann für drei andere in der Situation gelebt dann. Als es dann doch passiert war, war das für dich das, was dann mit dieser Trauer auf dich, ich sag mal, wirklich eingeprasselt ist? War das eine komplett neue Erfahrung oder würdest du sagen, du hast schon mal irgendeine Art von Trauerprozess vorher durchlebt oder war das wirklich was, wo du erstmal nicht wusstest, wie kann ich hiermit umgehen?
Ja, also
Ja.
na klar, meine Oma ist schon mal gestorben vorher,
Ja.
aber das war jetzt für mich nicht so ein
Ja. Ja.
Trauerprozess.
Ja.
So, und das war schon, also das war schon eine Aufgabe. Also er war tot und das Haus war still. Das kann sich keiner vorstellen. Es war eine Totenstille in diesem Haus und man hatte das Gefühl, wir alle sind in so einer Blase drinne. Und draußen lief alles so weiter und ich
Ja.
dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann alles normal weiterlaufen? Und bei mir ist gerade die Katastrophe passiert, ne? Und die ersten Wochen waren, ja, das war wie eine Blase. Das war also so eine Totenstille. Es ist krass.
Wie hast du das gemacht als Mama? Hast du da dann weiter funktioniert oder war das wirklich, dass du die Möglichkeit hattest, dich in die Trauer zurückzuziehen?
Also erstmal war das so, dass wir alles weitergemacht haben. Ich bin morgens joggen gegangen, die Kinder sind in die Schule gegangen. Meine Schwester hatte damals gesagt, also ich verstehe das gar nicht, dass sie einfach so normal weitermacht, ne? Aber ich glaube, weil man das einfach am Anfang realisierst du das noch gar nicht. Das kommt ja erst Stück für Stück. Und du willst das ja auch alles nicht wahrhaben. Und dann denkst du, was für ein Scheiß, ich komme auf diese Erde, um diese Erfahrung zu machen. Das wollte ich nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, ich komme hierher und alles ist immer schön. Ne, so wie unser Leben war ja auch schön. Wir
Ja.
hatten ein Haus, wir hatten zwei Kinder, wir waren verheiratet. So dieses ganze Klassische, ne?
Ja.
Und dann kommt so eine Katastrophe daher und haut alles weg. Und ich habe aber viel geweint. Also ich habe sofort ganz viel geweint. Und das fand ich jetzt, also im Nachhinein denke ich manchmal, oh Gott, ey, was meine Kinder aushalten mussten, ne? Da fange ich jetzt auch an zu weinen, weil ich denke, es ist so krass. Sie haben ihren Papa verloren, sie kommen nach Hause, die Mutter weint nur. Ne? Es
Ja.
ist halt auch für die Kinder so eine schlimme Erfahrung gewesen.
Ja. Boah, ja. Das, ja, kann ich als
Ja,
Mama.
aber dann gibt es diese Momente, wo ich denke, okay, wir sind alle auf diese Welt gekommen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir diese Pläne haben, an unseren Aufgaben zu wachsen. Und dann denke ich, okay, ihr habt euch auch das ausgesucht.
Ja.
Und dann beruhigt es mich so ein bisschen.
Ja.
Und wir kriegen halt alle diese Aufgaben oder irgendeine Aufgabe in diesem
Ja.
Leben. Und da müssen wir dran wachsen.
Ja. Das kannst du heute wahrscheinlich sehen, so, ne?
Ja,
Das, ja.
genau. Aus heutiger Sicht. Und nach
Ja.
diesen, also jetzt sind es 8 Jahre, am 1.
Ja.
Juni waren es 8 Jahre. Und da passiert ja ganz viel.
Ja, genau. Was ist passiert? Du hast gesagt, du hast direkt viel weinen können. Auch das kann ja bei weitem nicht jeder, der
Nee,
irgendwie in so eine Situation kommt, ne?
genau.
Was würdest du sagen, wie bist du mit deiner Trauer umgegangen oder wie hast du deiner Trauer Ausdruck verliehen?
Also ich bin erstmal zu jeder Tag- und Nachtzeit raus. Immer wenn ich das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt muss ich raus hier, dann bin ich gegangen. Und dann bin ich durch die Natur spaziert, habe geweint, habe geschrien, habe keine Ahnung, gegen die Bäume gehauen, irgendwie sowas. Und ich war im Kloster und da kam wie so eine Eingebung, dreh jetzt Videos. Und dann habe ich über diese Videos meine Trauer verarbeitet. Ich habe da wirklich gesessen, habe gesagt, mein Mann ist gestorben, mir geht's beschissen. Und ja, habe darüber meine Trauer ausgelebt, bin viel rausgegangen, brauchte Gespräche. Für mich war es so immens wichtig zu sprechen. Ja, und meine Ernährung. Das waren so die Sachen, die für mich ganz klar waren, das ist unheimlich wichtig in dieser Phase.
War das was, wo du wirklich schon reflektierend drangehen konntest, oder war das was, was so ein bisschen intuitiv aus dir herausgekommen ist, dass du gemerkt hast, das tut mir gut?
Das kam intuitiv aus
Ja.
mir heraus. Also das kam wirklich intuitiv aus mir heraus.
Und konntest du damit auch deinen Töchtern helfen? Also hast du das an deine Töchter weitergegeben oder hast du da die Erfahrung gemacht, deren Weg ist ein anderer?
Natürlich habe ich das an meine Töchter weitergegeben, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, deren Weg ist ein anderer.
Ja, das ist so, ja genau,
Es
ne?
ist halt
Trauer ist
einfach,
so individuell, ne?
ja. Und nur weil es meine Kinder sind, musste nicht das Gleiche auf sie passen. Und ich meine, die Große, die war damals 13, die war mitten in der Pubertät angekommen.
Krass, ja.
Und die ist nur, die lag im Bett und die hat so viel komische Sachen dann gegessen und hat sich damit befriedigt, in Anführungsstrichen. Und die Kleine, die war damals 9, das ist ja noch so ein Kind dann. Und das hat 2 Jahre gedauert, bis sie angefangen hat zu trauern. Ja, und was ich aber immer gesagt habe, wenn es ihnen schlecht geht, habe ich gesagt, lass uns reden, weine, schreie, mach irgendwas, dass diese Gefühle rauskommen können. Und das habe ich halt bis heute gesagt. Ne? Also ich finde diese, du musst trauern, und das habe ich irgendwie intuitiv so gespürt. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit, ich bin ja auch Skorpion, da steht ja auch für stirb und werde. Aber es war einfach so, dass ich gesagt habe, es ist einfach wichtig, lass uns sprechen, wenn dich irgendwas bedrückt. Und habe natürlich auch gesagt, geh raus. Und meine kleine Tochter, die hatte ihre Pferde. Die ist schon seit ihrem dritten Lebensjahr so pferdeaffin und hat war immer bei den Pferden. Ich glaube, die haben ihr sehr geholfen auch, ja.
Ich fand das so schön. Ich habe auf deiner Seite gelesen, diesen Satz, den fand ich so schön. Es, irgendwie, es gibt kein richtig und kein falsch, kein normal und kein unnormal. Ne?
Ja.
Ich fand, das traf es so gut. Egal, ob es jetzt um die Trauer, um einen Menschen geht oder um jegliche Lebensphase, in die wir ja alle irgendwann mal geraten. Das Leben
Ja.
geht nun mal auf und ab. Ne? Und so oft gibt es dann diese gut gemeinten Ratschläge, weil ja auch viele um uns herum einfach hilflos mit der Situation sind. Und gleichzeitig ist es aber ein höchst individueller Prozess. Was hast du da für eine Erfahrung in deinem Umfeld gemacht? Was war das, was dein Umfeld vielleicht am wenigsten verstanden hat?
Das ist eine richtig gute Frage. Mein Umfeld hat eigentlich am wenigsten verstanden, also wenn ich jetzt mal so von Freunden und so ausgehe, dass ich trauere. Also das hat wirklich kaum jemand ausgehalten. Also die meisten sind verschwunden.
Krass.
Die waren einfach dann weg. Und am Anfang war ich total wütend, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wo seid ihr alle? Warum hilft mir keiner? Ich bin hier alleine. Ne? Und dann habe ich halt auch das in diesen Videos immer gesagt und habe dabei schon versucht, irgendwie, ich wollte sie ja auch nicht angreifen, weil auch sie haben ihren Freund verloren, auch sie haben ihren, keine Ahnung, Arbeitskollegen verloren. Ne? Auch für die war das ja blöd. Und dadurch hat sich meine Trauer dann auch verändert, dass ich wirklich auch dann nochmal so reflektiert habe und gemerkt habe, warum haben die sich eigentlich nicht gemeldet? Was haben Sie da? Was ist denn da eigentlich los? Und genau, und das war einfach so, dass die meisten haben es, die konnten die Tränen auch nicht aushalten. Ne, also ich habe dann so oft so Sprüche gehört, wie lenkst du dich auch ab? Und dann denke ich so, hä, also
Krass.
das Leben ist Ablenkung genug. Aber ich hatte einen so einen Fall, da waren Freunde von Dennis dann bei mir und da war er, glaube ich, gerade 4 bis 6 Wochen tot ungefähr. Und er sagte dann, also ich fing an zu weinen und er lenkte das Thema direkt woanders hin. Und ich denke so, hä, Dennis ist gerade tot und ich möchte über ihn sprechen. Ich vermisse ihn ganz doll. Und das darf ich jetzt hier nicht.
Ja,
Und
das ist
natürlich
ja.
ist es aber das,
Ja.
Entschuldigung, aber
Nein,
das ist
bitte.
das, weil sie einfach nicht wissen, was sie jetzt machen
Ja.
sollen. Anstatt sie, das habe ich dann auch irgendwann in meinen Videos mal gesagt, seid einfach nur da, hört einfach nur zu. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, dann sagt einfach, Sandy, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich sagen soll.
Ja, genau, ja. Ja, genau, das wäre meine Frage gewesen. Was würdest du raten? Wie geht man in so einer Situation mit einem um? Weil das habe ich auch erfahren, dieser Rückzug beziehungsweise so eine Ignoranz, so eine unbeholfene Ignoranz, ne? So, wir gehen mal über das Thema hinweg und es steht einfach vor einem wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ja, es ist einfach klar, wenn man sich anguckt, wie wir geprägt sind, beziehungsweise wie sehr auch heute noch dieses Thema ein Tabuthema ist. Und so, ich finde, das kann man ja auf alles ausweiten. Wir erleben ja so viele Situationen in unserem Leben, die gesellschaftlich keinen Platz haben. Also, ne, wofür einfach kein Raum da ist und die man irgendwie im stillen Kämmerlein irgendwie verarbeiten, bearbeiten soll, aber bitte weiter funktionieren dabei, so,
Ja,
oder?
genau. Ganz
Ja,
genau.
ja,
Ja.
ja.
Und das habe ich dann versucht, mit meinen Videos so aufzubrechen, ne?
Ja, das waren dann Videos, die du auf YouTube dann gepostet hast, oder was?
Genau. Also ich
Ach,
habe
cool.
erst meine eigene Trauer verarbeitet und wir haben das vorhin schon so schön gesagt, man verändert sich ja.
Ja.
Ne, man durchläuft diesen Prozess und das ist auch schön so. Irgendwann habe ich halt Videos gedreht, was so von außen auf mich ja zugekommen ist und auch was ich über andere Trauernde dann so, was sie so manchmal gesagt haben, dann habe ich halt umgedreht und ich habe auch oft gesagt, wenn ihr jemanden verloren habt in eurem Umfeld. Und dann habe ich halt gesagt, wie wir Trauernde, ich war ja nicht
Ja,
alleine, es gab ja auch
ja.
noch um mich rum ein paar, ich war in der Trauergruppe und ich habe auch viele kennengelernt über Instagram und Facebook und so. Und habe dann also habe das Ganze umgedreht. Wenn ihr diesen Menschen helfen wollt, dann seid einfach nur da.
Ja.
Es ist egal. Ihr müsst nicht irgendwie Ratschläge geben. Im Gegenteil, lasst das
Ja.
bitte mit den Ratschlägen, weil das gibt noch mal extra eine Peitsche obendrauf.
Ja.
Seid einfach nur da. Trinkt einen Kaffee zusammen. Kommt mit einem Kuchen vorbei oder mit einer Suppe oder was weiß ich.
Ja, total.
Seid einfach nur da.
Ja, das kann ich komplett unterschreiben. Absolut. Geht mir genauso oder ging mir genauso damals. Also. Und gleichzeitig ist es ja so, dass auch viele Trauernde das nicht zulassen. Ne? Also ich finde, dass, wie du das beschreibst, du bist ja sehr intuitiv, hast du deiner Trauer da wirklich den Raum gegeben, die sie brauchte. Ne? Viele Menschen verdrängen das ja sehr stark. Stürzen sich in was auch immer, ne? Arbeit, Sport, was auch immer. Aus deiner Erfahrung heraus, was würdest du sagen, was passiert mit uns, wenn wir so starke Gefühle, so negative Gefühle in Anführungsstrichen, wenn wir die nicht zulassen und verdrängen? Was passiert dann in uns?
Ja, da passiert ganz viel in uns. Also das wird einfach in diesen Zellen auch gespeichert von uns. Und ich würde mal behaupten, das kommt irgendwann brachial raus. Ne? Und im schlechtesten Fall entsteht eine Krankheit. Ich habe gerade neulich noch mal auf irgendeinem Kanal was gelesen, was wirklich der Tod mit einem Menschen macht. Und das ist ja jetzt, also wir sprechen ja hier von Dennis war gerade 40. Ich sag mal so, wenn du deinen Mann begleitest, wir sind alle über 80 und er baut Stück für Stück ab, dann sind das ja auch Prozesse, die man so begleitet im normalen Leben. Aber das war ja eine krasse Diagnose. Wir standen mitten im Leben, wir hatten Pläne, wir hatten Ziele, wir hatten Träume und auf einmal wird das ganze Kartenhaus hier zusammenbrechen. Und ich sag immer, ihr müsst eure Trauer zulassen und es kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Geht durch diese Trauerphasen durch, aber bleibt da nicht drin hängen. Ne, das ist halt auch das oft, was ich über meine Videos dann höre, dass die Menschen auch manchmal so drin stecken bleiben. Weil sie, es ist natürlich so, diese Erinnerungen, das sind natürlich so Sachen, die tun einem ja, also die fand man ja schön. Gemeinsam mit dem Mann auf der Couch zu sitzen, Kaffee zu trinken oder sowas. Also es hat mal eine geschrieben, wie kannst du jetzt dort am Meer sitzen und dich über dein Leben freuen? Dein Mann ist doch tot. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist meine Entscheidung gewesen. Für mich war klar, irgendwann möchte ich wieder zufrieden und glücklich sein. Ich bin ja nicht auf diese Welt gekommen, um 40 Jahre lang ein gutes Leben zu haben und dann stirbt er und dann habe ich vielleicht noch 40 Jahre lang Trauer in mir. Nee, da hatte ich keine Lust drauf. So, und das war aber meine Entscheidung. Dann habe ich ihr geschrieben, wenn es deine Entscheidung ist, deinen Mann immer noch zu vermissen auf der Couch, dann ist es gut für dich. Aber für mich wäre das nicht gut.
Ja, das ist ein
Und
ganz wichtiger Punkt, ne? Genau, wir haben immer die Wahl und wir können immer eine Entscheidung treffen, ja.
Und ich finde Trauer, du musst trauern. Das ist wirklich wichtig, weil in diesem Trauerprozess verändert sich das Ganze ja auch.
Ja, absolut. Du hast ja so eine schöne Mixtur, sag ich mal, gefunden oder für dich wahrscheinlich selber erlebt in der Trauer, so aus Körperarbeit, aus Ernährung, aus Sport und Bewegung und wahrscheinlich viel Gesprächen und ähnlichem. Was würdest du sagen, wie so individuell die Trauer bei jedem auch ist, gibt es, glaube ich, ja trotzdem irgendwie für alle so die Wege, die einem diese Entfaltung der Trauer wirklich ermöglichen. Wie kann ich vorgehen, wenn ich merke, ich bin in Trauer, vielleicht ist mir was passiert, was vielleicht sogar schon länger her ist, wo ich immer noch feststecke. Was kann ich tun, um dem Ganzen Ausdruck zu verleihen?
Naja, im Grunde muss man erstmal herausfinden, was mag ich denn eigentlich? Also was tut mir dann eigentlich gut? Und ich würde mal behaupten, eigentlich tut jedem die Natur gut. Also das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also Natur heilt einfach. Das ist einfach so. Und ich sage mir, geh in die Natur, komm zu dir und reflektier dich auch mal ein bisschen. Sei bei dir und spür auch mal hinein, wo genau ist es denn jetzt bei dir? Was blockiert dich? Es ist wirklich so wichtig, sich zu spüren und die Natur. Und ich glaube, dann, wenn man mehr wieder bei sich ist, man kriegt ja diese eigene innere Sicherheit, von der auch viele sprechen, ne? Dass man dann merkt, was tut mir denn eigentlich in dieser Phase gut? So. Ne? Und wenn es am Anfang, keine Ahnung, die Chipstüte ständig ist, okay, dann ist das für eine bestimmte Phase auch gut, weil du dich einfach befriedigst in dieser schweren Phase. Aber irgendwann musst du da auch wieder raus und musst einfach gucken, was wirklich deinem Körper gut tut. Und Sport und Bewegung und gesunde Ernährung, das ist einfach essentiell. Das ist einfach essentiell, weil in diesen Sachen, in der Bewegung, in der Natur, da bewegt sich deine Trauer ganz viel. Und ich habe es auch wirklich gemerkt und ich weiß auch, dass viele meiner Kunden das auch gut finden.
Ich fand das so spannend, auch bei dir auf der Seite zum Thema Ernährung hast du ja auch geschrieben, dass quasi die Trauer als solches, also dieser Prozess, wenn man ihn wirklich mal als körperlichen Prozess betrachtet, ja wirklich auch einfach ganz viel Energie braucht, ne?
Ja, sehr
Und
viel, ja.
wenn ich das richtig verstanden habe, auch Nährstoffe zieht, die wir uns ja dann auf eine andere Weise wieder zuführen müssen, oder?
Absolut, absolut. Also das ist ja ein Prozess, das ist ja, also ja, was wirklich, was, oh, wenn so ein geliebter Mensch so früh stirbt, das ist einfach, das zieht einfach so viel Energie. Und dieser Trauerprozess, der zieht auch so viel Energie. Also es gibt ja Menschen, die gar nicht schlafen können, weil ihr Nervensystem so durcheinander ist. Und genau, und da ist es einfach wichtig, auf sich zu achten und wirklich auch gute Nährstoffe. Und es ist einfach so, wenn man sich was Gutes tut, wirklich was Gesundes auch isst, dann kommst du mehr in die Klarheit. Und ich sehe jetzt gerade, weiß nicht, so einen Salat vor mir. Und wenn man dann wirklich so reflektiert ist und sagt, oh doch, das ist jetzt was Gutes für meine Zellen. Und diese Zellen sind einfach starr. Ne? Also wenn so ein Mensch stirbt, dann erstarrt alles.
Spannend.
Und das musst du erstmal wieder auflösen. Und da ist also so Nährstoffe unfassbar wichtig. Und ich war ja auch gerade bei meinen Eltern und ich habe zu meiner Mutter nochmal gesagt, nachdem ich diesen Beitrag nochmal gelesen habe, sage ich, dass ich da so gesund rausgegangen bin. Und hat sie auch gesagt, das habe ich schon immer gedacht, dass du da so gesund rausgegangen bist, weil ich hatte ja nicht nur mich, ich hatte ja auch meine Kinder. Ne? Also ich konnte mich ja nicht nur um mich kümmern. Und Nährstoffe sind einfach unfassbar wichtig in dieser Zeit.
Ja, spannend, weil das wird so wenig irgendwie gesehen und also
Ja.
alles, ne, Bewegung, Nährstoffe, Ernährung, das wird, weil ja gefühlt häufig eine Trauer oder eine solche schwere Lebensphase ja oft mit diesem Kokon oder Rückzug
Ja.
oder, ne, so Ruhe, Stillstand in Verbindung gebracht wird, ist so quasi das zu übertragen und zu sehen, da ist auch Stillstand und Starre im System und im Körper. So weit wird häufig nicht gedacht, ne? Also es
Genau.
ist ja mega spannend, auch einfach für sich wahrscheinlich zu beobachten, was verändert sich in meinen Gefühlen, wenn ich plötzlich mir wieder Gutes zuführe.
Und in dieser Phase ist es einfach so gut, wenn man an sich denkt und wenn man sich Gutes tut. Ne, ich habe zum Beispiel auch den Kakao für mich entdeckt. Ich habe mir einen Kakao gemacht, also einen Rohkakao, und habe mich dann wirklich bewusst auch hingesetzt und habe dann, also am Anfang der Trauer, habe ich dann auch wirklich auch die Beerdigungsmusik immer noch mal angemacht und habe wirklich noch mal in diese Trauer tief reingespürt. Aber es war dann auch immer wieder so, dass ich dachte, okay, jetzt reicht's aber auch wieder. Jetzt geht's, ne, jetzt hast du wieder geweint und das noch mal ein Stück weit verarbeitet und jetzt passieren wieder schöne Dinge. Und das ist auch so wichtig, auch diese, das, was einem passiert ist, ist richtig blöd. Das ist wirklich richtig blöd. Aber manchmal kann daraus was Schönes werden. Das sieht man am Anfang nicht. Das sieht man am Anfang nicht. Aber irgendwann sagt man, wäre das alles so nicht passiert, hätte ich nicht dieses Leben, was ich jetzt führe. Und ich bin heute wirklich dankbar. Meine große Tochter hat es irgendwann mal so schön gesagt. Sagt sie, Mama, wenn ich mir das heute noch mal aussuchen dürfte. Papa ist noch da und wir führen aber unser altes Leben oder Papa stirbt und wir führen dieses Leben, dann würde ich mir immer die zweite Variante wieder aussuchen.
Ja.
Auch wenn ich ihn so geliebt habe und ihn vermisse, ist das, so wie wir jetzt leben, einfach ein schönes Leben.
Ja.
Und das finde ich so schön. Und ich finde, sowas darf man auch sagen, weil
Ja.
viele haben dann auch nicht dieses Verständnis. Wie kannst du sowas sagen? Er ist tot. Ja, aber unser Leben ist ja deswegen nicht tot. Wir
Ja.
machen ja hier weiter und wir
Ja.
wollen, dass es schön wird.
Ja. Ja, und es sich wirklich zu erlauben, diesen Blick, wie du sagst, das ist in dem Moment, wenn man gerade frisch in der Situation ist, nicht möglich. Aber mit Abstand sich zu erlauben, diesen Blick zu bekommen, wirklich zu sagen, welche Chance für mich liegt in dieser Erfahrung. Ne? Weil wir, eine Krise bringt immer ein Wachstum mit sich. Das ist ja das, wie wir weiterkommen im Endeffekt im Leben. Also wie wir die großen Schritte irgendwie gehen, ist nicht, wenn alles easy peasy ist, sondern wenn das
Richtig.
Leben sagt, so, jetzt rüttel ich mal richtig an dir. Ne? Und das mit einem gewissen Abstand wirklich für sich erkennen zu können und da eine Dankbarkeit für zu spüren, ist, finde ich, das schönste Geschenk, was man sich selbst und wahrscheinlich auch der verstorbenen Person machen kann, die auf irgendeine Weise auch immer, woran man auch immer glaubt, dann einfach sieht, dass du wieder in deiner Verbundenheit bist und zurück in deine Kraft da gefunden hast, ne?
Absolut. Und wenn wir jetzt mal hier auf der Erde sind noch, und jetzt sagen wir ja auch, stell dir vor, wir sterben, dann möchten wir doch nicht, dass die noch das restliche Leben traurig sind. Wir
Das,
möchten
ja.
doch, dass es denen wieder gut geht und ganz
Ja.
genau so. Oh nein.
Ja.
Warte mal.
Alles gut? Technische Probleme?
Das ist meine Tochter.
Aber man merkt hier gar nichts. Alles gut.
Okay.
Nee, nee, alles gut.
Man möchte doch auch in diesem Leben, dass es wieder gut wird.
Ja. Das war so eine schöne Erfahrung für mich letztes Jahr. Ich hatte ja eben schon, als wir vorher gesprochen haben, kurz erzählt, dass ich das Geschenk hatte, jetzt schon zweimal Menschen in den Tod zu begleiten. Vor 10,5 Jahren meinen Papa und jetzt
Ja.
letztes Jahr meine Tante. Und ich hatte, nachdem meine Tante letztes Jahr gestorben ist, so 2 Wochen so ein bisschen tatsächlich mit so inneren Gewissensbissen und Schuldgefühlen, weil ich an diesem Tag, als ich bei ihr war, so ruhig war und so in Liebe und einfach so in der Präsenz bei ihr war. Und bei meinem Vater war das halt alles noch so ein bisschen eher mit irgendwie doch noch festhalten wollen und so, ne, so ein Kampf gegen den Tod, sag ich mal. Und es war so spannend, weil ich habe damals dann, also letztes Jahr dann danach mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und habe gesagt, also irgendwie frage ich mich, habe ich zu wenig gemacht? Hätte ich doch, also habe ich ihr zu wenig signalisiert, dass das jetzt für mich ein Verlust ist, dass sie gerade geht, weil ich so ruhig war und so. Und da hat sie dann auch gesagt, du, wenn man sich mal in diese Situation, in die wir ja alle irgendwann kommen, reinversetzt und wir gehen von dieser Welt. Wen möchtest du an deinem Bett sitzen haben? Jemand, der hysterisch um dein Leben kämpft, so halt, ne, und schreit, tu's nicht.
Genau.
Ne? Oder jemand, der deine Hand hält und sagt, es ist völlig in Ordnung, du kannst jetzt gehen, so, ne? Und ja.
Ich glaube, das hilft diesen Menschen auch
Ja.
einfach. Ne? Ich saß auch mal, also Dennis war ja leider nur 2 Tage auf der Palliativstation.
Ja.
Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn da früher hingebracht, weil das so eine schöne Erfahrung auch war und das für ihn auch so eine ruhige Atmosphäre war und so. Ne? Und da war ich kurz bei der Psycho-Onkologin mal drin und dann habe ich mit ihr so schön auch gesprochen, habe gesagt, naja, ich erzähle ihm halt aktuell immer unser Leben und dann sage ich ihm eben, es gibt diese 2 Möglichkeiten, entweder du wachst gesund auf oder du stirbst. Und dann sagt sie zu mir, das haben sie ihm gesagt. Und ich dachte so, oh Gott, war das jetzt nicht gut? War das keine gute Idee? Und sie so, sie glauben nicht, die Leute sitzen hier, so wie du es eben beschrieben hast. Nein, du kannst mich nicht alleine lassen. Wie soll ich das aushalten? Und dann denke ich, aber das ist doch Egoismus.
Ja.
Ne? Also, weil du es nicht alleine schaffst, vielleicht hältst du diesen Menschen, der eigentlich so krank ist, jetzt hier fest. Und es ist doch für uns alle eine schwere Situation, wenn diese Menschen so krank liegen. Wie lange soll das gut gehen?
Ja, absolut. Ja, das ist das, wenn man mal so wirklich, wirklich wahr und ehrlich hinguckt, dann trauern wir ja sehr viel um uns selbst, beziehungsweise um das Leben, das wir uns selbst ausgemalt haben, so irgendwie, ne?
Ja. Ja, genau.
Also, ja.
Ja, ganz genau. Wir betrauern eigentlich das, was wir hatten.
Ja, genau. Ja. Das, was wir hatten und was wir glaubten, in Zukunft haben zu werden oder noch zu haben, halt so
Genau,
irgendwie,
genau,
ne? Das
genau.
ist so,
Absolut,
ja.
ja.
Ja, aber du hast eben so schön gesagt, dass du für dich dann irgendwann, also oder dieser Frau damals die Rückmeldung gegeben hast, es ist meine Entscheidung, dass ich wieder glücklich und zufrieden sein möchte. War das für dich irgendwann, gab es da diesen Moment, wo du bewusst gesagt hast, ich treffe jetzt die Entscheidung, oder war das wie so ein schleichender Prozess, wo du gemerkt hast, irgendwie kommt wieder, wie war das, kommt Leben wieder zurück in mich, ich komme irgendwie wieder mehr in meine Kraft? Oder war es wirklich so, dass du gesagt hast, von heute auf morgen, ich mache es jetzt anders?
Also die Entscheidung, wieder glücklich zu werden, die habe ich sofort getroffen. Das weiß ich auch
Wow.
nicht. Also das war für mich, ich habe immer gesagt, ich trauere jetzt ein Jahr und danach ist es wieder gut. Hat nicht geklappt, hat nicht geklappt. Aber es
Ja.
war direkt meine Entscheidung, weil ich dachte, nee, ich habe ja jetzt 2 Kinder und ich möchte, dass es uns irgendwann wieder gut geht. Und diese Entscheidung habe ich eigentlich sofort getroffen. Ich habe das natürlich, also das war eine Kopfentscheidung. Ne? Also für mich war klar, irgendwann sollen wir wieder. Also soll es wieder richtig schön für uns sein. Dann gab es aber den Weg. Dann gab es halt diesen Trauerweg. Und da habe ich mich auch, also für mich war auch so, ich habe mich mit dem Thema Tod nochmal richtig auseinandergesetzt. Ich habe Bücher gelesen, ich habe recherchiert und das hat mir einfach nochmal geholfen. Und so bin ich dann durch diese Trauer gegangen. Und ich habe aber auch wirklich bestimmt 2,5 Jahre jeden Tag geweint. Jeden Tag. Und das hat aber abgenommen. Ne, also am Anfang, sage ich mal, habe ich vielleicht 8 Stunden von diesem ganzen Tag geweint. Nicht permanent 8 Stunden durch, aber immer in Phasen. Und irgendwann war es dann so, dass es vielleicht nur noch 2, 3 kleine Tränchen waren. Und es gibt auch jetzt Momente, wenn ich dann so reflektiere, dann denke ich einfach, ich weine nicht um das, was wir hatten, sondern ich weine dann, meine Güte, was haben wir durch? Wie stark waren wir? Was mussten wir aushalten? So ist es einfach, ne? So dieses, es verändert sich halt permanent alles.
Ja, voll schön, da, ja, dir einfach bei diesem Weg dann zuzuhören. Und vor allen Dingen finde ich, ist da auch wieder eine unglaubliche Stärke drin, von Anfang an diesen Entschluss zu fassen, ich werde wieder glücklich sein, ne?
Ja.
Und im Endeffekt jetzt das Feedback von deiner Tochter, du hast es ja geschafft. Magst du ein bisschen erzählen, wie euer Weg dann weiterging?
Ja, wie ging unser Weg weiter? Also wir haben halt so ein bisschen, naja, jeder hat seine Trauer irgendwie anders verarbeitet und da waren natürlich auch echt krasse Herausforderungen, die ich da meistern musste mit den Kindern. Und was aber für mich immer klar war, war so ein bisschen, okay, Dennis hat sich echt tot gearbeitet. Das muss irgendwie anders sein. Und jeder soll eigentlich das machen, worauf er wirklich Lust hat. Und irgendwie haben meine Kinder das geschafft. Meine große Tochter ist Sängerin und Songwriterin
Wow.
und meine kleine Tochter ist mit Pferden, also die wird irgendwas mit Pferden machen und macht schon so viele coole Erfahrungen. Und ich habe eben immer gesagt, okay, wir müssen jetzt wirklich das beste Leben leben mit allem, was kommt. Es ist ja jetzt nicht so, okay, wir haben jetzt einmal was Krasses erlebt, wir wissen ja auch nicht, was noch in der Zukunft auf uns zukommt. Aber in dieser Phase soll es jetzt einfach gut sein. Und dann war halt, ja, wir haben ja in Schleswig-Holstein gelebt und wir hatten ein neues Haus gebaut und Dennis hat eben nur 3 Jahre in diesem Haus gelebt und dann war für mich so, mein Herz ging Stück für Stück daraus. Das war für mich mit Dennis als Familie wirklich schön, aber alleine wurde es mehr und mehr zur Belastung. Und dann war meine kleine Tochter, die ist sehr, also ich weiß nicht, die geht überall hin. Sie hat immer gesagt, Mama, wir können das verkaufen, das ist mir egal, das hat für mich hier keine Bedeutung. Aber die Große nicht. Die hat gesagt, das ist das Haus vom Papa und wenn wir das jetzt auch noch weggeben, dann ist er ganz weggefühlt. Und das waren Prozesse. Naja, und dann kam ja diese Corona-Zeit. Das war dann auch irgendwie ein bisschen schwierig. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, dieses Leben, so wie das jetzt hier in Deutschland alles stattfindet, so wollen wir das einfach nicht mehr. Und dann haben wir uns entschlossen, haben gesagt, okay, wir verlassen Deutschland. Genau. Und dann sind wir auch viel umhergereist und haben geguckt, wo es schön ist. Und ja, und dann haben wir uns entschlossen, halt Deutschland eben so sozusagen den Rücken zu kehren. Genau. Und wenn du meine Kinder heute fragst, ist es die beste Entscheidung für sie gewesen. Es war am Anfang für meine große Tochter, auf keinen Fall gehe ich. Und dann haben sich für sie aber schon Möglichkeiten entwickelt und dann hat sie gesagt, na gut, wir versuchen es mal. Genau. Und hätte mir das einer gesagt, vor, weiß ich nicht, vor 10 Jahren, pass mal auf, dein Leben, das wird wirklich, da wird was Einschneidendes passieren und dann bist du im Ausland, hätte ich gesagt, ja, genau. Aber jetzt ist es so, ich bin auch so stolz auf meine Mädels, weil sie einfach so sich, ich finde das blöd zu sagen, sie haben sich großartig entwickelt, das mag ich eigentlich nicht, aber durch die Trauer ist ja bei denen auch so viel passiert. Sie mussten ja von heute auf morgen auch ein Stück weit mehr erwachsener werden, ne? Also, aber sie haben bis heute ihre Passion und da halten sie auch dran fest und daran arbeiten sie. Und das finde ich einfach total schön.
Was würdest du da einer Mama raten, die in einer ähnlichen Situation ist? Wie begleitet man seine Kinder durch solche Schicksalsschläge durch?
Also da sein, einfach auch nur da sein und zuhören. Und auch nicht da, also da herauszufinden, was tut dir gut, was möchtest du jetzt, was brauchst du, damit du da gut durchgehst. Und einfach dieses Dasein, ne? Und auch mal, keine Ahnung, dann auch mal Schule, Schule sein lassen, weil das ist nicht essentiell. Es ist einfach nicht essentiell. Ne? Also bei uns wurde zum Beispiel ich weiß nicht, wie oft ich in der Schule war, nach einem halben Jahr sollten die wieder funktionieren. Ne, die Noten wurden schlechter, dann wurde gesagt, jetzt musst du aber auch mal wieder lernen. Ich denke so, ja, genau. Der
Krass,
Papa ist tot, die Mutter
ne?
sitzt zu Hause und weint den ganzen Tag gefühlt und dann soll dieses Kind wieder gute Noten schreiben. Nee. Und da habe ich immer gesagt, das ist einfach nicht wichtig. Es ist einfach wichtig, durch diese Prozesse zu gehen. Diese Prozesse durch diese Trauer durchzugehen und jeden auch seinen Weg zu finden zu lassen. Meine kleine Tochter hat mit 11 ihren Schrank zertrümmert. Die war so wütend
Krass.
und hat den Schrank auseinandergenommen. Und ich war damals froh, dass was in ihr mal passiert ist. Ich habe gesagt, du kannst alles machen, aber lass das Fenster bitte an. Und die hat wirklich, die hat geschrien, die ist hoch, ich weiß es noch, die ist hochgerannt, hat diesen Schrank zertrümmert. Und ja, aber da ist endlich mal was passiert. Und weil sie ist immer eher so die, die auch so ein bisschen schiebt. Nein, ich will jetzt nicht weinen. Und manchmal halte ich sie fest und sage, doch, du weinst jetzt. Es ist wichtig, lass es raus. Ne? Und ja, und einfach in Liebe da sein, ne? Und seine Kinder einfach lieben.
Hattet ihr euch damals auch externe Hilfe geholt oder hast du das alles
Ja,
an? Ja.
nein. Also das war für mich gleich klar. Ich muss ja selber sprechen. Und ich kann das ja auch nicht alles tragen. Und was macht man denn überhaupt richtig? Und was macht man falsch? Also, so was hat man ja nicht gelehrt bekommen. Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt mit dir? Ne? Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Trauergruppe. Und dann hat meine Mutter, die ist ja auch immer da sehr flink, die hat dann gleich recherchiert und hat geguckt, wo können wir hin? Und dann waren wir halt, haben wir gleich eine gefunden, die hatte ich dann. Ich war ja erst im Kloster und dann habe ich die vom Kloster aus angeschrieben, auch richtig toll. Die hat mich sofort angerufen und hat gesagt, brauchst du jetzt Unterstützung? Obwohl Sommerferien waren und sie im Urlaub war, hat sie mich angerufen und hat gesagt, brauchst du jetzt Unterstützung? Ich sage, nee, jetzt bin ich gerade im Kloster, meine Kinder sind jetzt auf dem Reiterhof, gut aufgehoben, aber nach den Sommerferien brauche ich dringend Unterstützung. Und dann sagt sie, alles klar, sonst hätte ich dir jetzt jemanden an die Seite gestellt, dass du schon mal sprechen kannst. Aber das war für mich in dem Moment okay so. Und ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen, sich sowas zu suchen. Weil es versteht keiner aus der Familie, aus dem Umfeld, der das nicht selber erlebt hat. Du verstehst es nur unter deinesgleichen. Und da bin ich in eine Gruppe rein, da saßen Frauen, die auch ihre Männer verloren haben, auch auf die unterschiedlichste Art und Weise. Aber da fühlst du dich sicher, da fühlst du dich verstanden.
Ja, und da hast du auch diesen Raum, ne? Also ich
Ja.
finde, oft ist es ja dann auch so, dass wir es dann uns irgendwann gar nicht mehr trauen, das zu zeigen, weil eben so eine Erwartung von außen ist. Jetzt muss es ja mal wieder normal weitergehen dann irgendwo, ne? Und da ist der Raum dann dafür da, ganz wichtig.
Absolut, ja, absolut. Auch für die Kinder halt einfach, ne? Und weil es dann auch für mich wichtig war, auch mal die Kinder abzugeben. Und
Ja,
nicht nur, dass
klar.
ich das machen muss, ne?
Ja, absolut. Ja, wow. Super beeindruckende Geschichte. Ich finde es so schön, jetzt auch heutzutage irgendwie in deine Augen zu schauen, weil die so viel Leben ist in deinen Augen, so viel Strahlen ist in deinen Augen. Es ist so schön zu sehen, was für eine, Ja, also vom Außen betrachtet, was für eine Frau da sitzt, die so voll verbunden ist mit dem Leben irgendwie.
Ja.
Also ich finde, man spürt eine starke, starke Verbindung zu dem Leben und zu allem. Wie blickst du heute? Du hast eben ja schon mal angedeutet, dass für dich da auch dieses Geschenk drin liegt. Aber wie blickst du heute darauf zurück? Was würdest du heute sagen? Was bedeutet der Tod in deinem Leben? Wie blickst du vielleicht auf den Tod?
Tja, wie blicke ich auf den Tod? Der Tod gehört einfach dazu. Also ich sage immer, nichts ist sicher bis auf der Tod. Wir alle werden irgendwann sterben und jeder wird irgendwann jemanden verlieren. Und heute bin ich einfach dankbar, so dankbar, dass ich Dennis bis dahin begleiten durfte, ja auch auf der Palliativstation, dass er sich immer, ich sage das heute, so sicher gefühlt hat, dass er alles bei mir machen konnte. Also bei mir ist er zusammengebrochen in der Küche. Bei mir ist er gestorben. Er ist mit mir zu den Ärzten gegangen. Also das finde ich einfach heute so rückblickend so schön, dass man das wirklich begleiten konnte. Und ich weiß auch noch, wie er starb. Ich war ja bei ihm und es war so ein Frieden. Das habe ich noch nie erlebt. Habe ich noch nie erlebt. Es war so ein Gefühl von Frieden und ich habe das auch danach nie wieder erlebt. Das war einfach nur schön in dem Moment. Und ich glaube, dass wir beide so verbunden waren dann und ich da auf dieser Reise mitgehen durfte.
Ja, ich finde, diese ganz magische Atmosphäre in diesem Moment.
Ja.
Und wann ich das nochmal so erlebt habe, war im Moment der Geburt meiner Kinder. Ich fand,
Ah,
das hatte unglaublich viel Ähnlichkeit,
Ja.
Geburt und Tod. Das war so, also das ganze Gefühl, das Licht hatte sich irgendwie verändert. Also da war so ein Gefühl von zwischen den Welten sein,
Ja,
irgendwie so ein bisschen,
genau.
oder?
Ja, genau, ganz genau, ja. Und
Ja.
das war einfach total schön. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt richtig beantwortet habe, aber es ist einfach im Nachgang ein Geschenk, kann es ein Geschenk werden, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie daraus was Cooles machen. So, ne? Und es soll einfach auch wieder gut werden. Und ja, der Tod gehört einfach dazu. Und da sollte man nicht weggucken, da sollte man hingucken.
Ja,
Ja.
genau. Und das ist so wichtig für alle, die durch irgendeine schwierige Lebensphase gehen, zu
Ja.
sehen, in dem Moment natürlich ist es da und muss da sein und darf den Raum bekommen, so halt, ne? Und gleichzeitig ist es aus irgendeinem Grund da und du wächst in ein Leben rein, du wächst in eine innere Haltung rein, die sehr wahrscheinlich bereichernder ist, als du es vorher erfahren hast, ne? Also ich finde
Absolut.
es so schön, so es ist ja so wirklich so, als würde man sich wie so pellen durch jede Krise, durch die du durchgehst.
Ja,
Ne, geht so eine Zwiebelschale mehr ab
ganz genau,
irgendwie, um so
ganz
näher an
genau.
sich zu kommen,
Richtig,
einfach, ne?
ja,
Ja,
ganz genau,
voll
ja.
schön, ja. Sandy, teil doch gerne noch mit uns, wenn jetzt jemand sich inspiriert fühlt durch deine Geschichte, wenn jemand vielleicht sagt, hey, ich bin gerade in so einer Situation, ich bin vielleicht sogar Mama und in Trauer, wie kann man mit dir in den Kontakt kommen? Machst du noch diese Videos oder kann man mit dir ins Gespräch kommen? Was bietest du da an, um die Menschen zu unterstützen?
Also die Videos kann man alle schauen und ich bin immer noch dabei, weil ich einfach das Thema, weiß ich nicht, das wurde mir jetzt zugetragen. Ich glaube, dafür wurde ich auf diese Welt gebracht. Und da kann man schauen. Dann habe ich halt natürlich meine Homepage, da ist meine Telefonnummer. Also man kann mich immer anschreiben.
Schön.
Und auch da ist auch ein Kontaktformular, da kann man mich anschreiben. Auf Instagram kann man ganz viel von mir sehen und auf YouTube eben über natürliche Wege, Sandy Klaus, kannst du eben diese ganzen Videos dir anschauen.
Cool.
Und dann kannst du eben meinen Weg sehen und für dich rausfinden, was tut mir jetzt in dieser Phase gerade gut. Aber wie gesagt, man kann mich auch anschreiben und dann einfach in Kontakt mit mir kommen.
Ja, super schön. Ich packe das alles in die Shownotes rein und
Aha.
ich finde gerade das auch mit den Videos ist ja so wertvoll, weil das ja manchmal hilft, eben dann, wenn man in diesem Rückzug ist, zu sehen, hey, da ist jemand, der mich irgendwie versteht, ne? Und die quasi meine Worte, die ich denke, gerade laut ausspricht,
Ganz genau, ja,
ist so ein
ganz genau,
schöner
ja.
erster Schritt in so einer Phase. Total
Ja, absolut,
wertvoll.
weil du dich dann, du denkst, oh Gott, da ist noch jemand. Man fühlt sich ja auch so alleine, weil das ist ja nicht direkt deine Nachbarin, die das Gleiche erlebt oder deine, in der Familie irgendjemand, der das genauso erlebt. ne, mit wem, wer versteht mich denn jetzt eigentlich? Und dann hast du auch manchmal wirklich diese Trauervereine, das finde ich auch so traurig, die kämpfen auch immer um ihren Erhalt. Ne, es ist auch so traurig. Dann gibt es manchmal auch nicht direkt Trauervereine in der Umgebung und dann, wo kann ich denn mit meiner Trauer eigentlich hin?
Ja.
Und dann kann man sich gerne meine Videos anschauen und findet
Cool.
sich dann vielleicht in dem einen oder anderen wieder.
Ja, bestimmt. Ja, richtig schön. Sandy, gibt es noch irgendwas, was du noch sagen möchtest, was du noch mitgeben möchtest? Irgendwas noch unausgesprochen geblieben?
Nee, eigentlich nicht. Ich kann immer nur sagen, wenn ihr trauert, geht da durch. Schiebt es nicht weg. Es
Ja.
kann nichts passieren. Es kann wirklich nichts passieren. Legt euch hin, weint eine Runde, geht in den Wald, schreit eine Runde. Und dann tut euch auch wieder was Gutes. Macht euch ein schönes Essen oder trinkt mal einen Rohkakao. Und macht es aber auch dieses bewusst. Und da auch da dürfen Tränen fließen. Ne? Also Tränen bedeuten nicht irgendwie was Schlimmes, sondern Tränen, jede Träne bedeutet Liebe und jede Träne bedeutet auch Heilung. Ne? Und
Ja.
versucht einfach auch da wieder hinzukommen.
Ja.
Und dann immer mehr zu euch zu kommen und zu schauen, was tut mir gut in dieser Phase.
Ja, die Verbindung zu sich selbst nicht verlieren. Ne? Ich
Ganz
glaube, das
genau,
ist
ja,
einfach
ganz
super
genau.
wichtig in so einer Zeit, ja. Sandy, lieben, lieben Dank. Das war
Ja.
richtig, richtig schön. So wertvoll. Ich glaube, einfach so wertvoll für so viele da draußen, weil es nach wie vor, ich finde es so krass, weil ich ja auch vor 10 Jahren so mit diesem Thema irgendwie angefangen habe für mich und damals schon dachte, es ist ein viel zu krasses Tabuthema und es gefühlt hat sich irgendwie auch in 10 Jahren nicht viel verändert. Es ist
Ja,
immer noch ein
richtig.
Tabuthema in
Ja,
dieser
absolut,
Gesellschaft
ja.
und man fühlt sich so alleine mit einer Erfahrung, die wir alle machen in unserem Leben.
Absolut, ja.
Ne, es ist irgendwie, ja, total paradox. Von daher so wichtig. Vielen, vielen Dank. Und ich werde alles in die Shownotes packen. Und die Leute
Ich
können
danke
sich
dir,
dann mit
liebe
dir in
Vanessa.
Verbindung setzen. Mach's gut, Sandy.
Okay, ciao, ciao.
Tschüss. Willkommen zurück aus diesem so schönen, mutmachenden, inspirierenden Gespräch. Ich hoffe, du konntest genauso wie ich viele Gedanken von Sandy für dich mitnehmen, magst darauf weiterdenken, magst schauen, wie es mit dir in Resonanz geht und wie du es für dich und dein Leben vielleicht integrieren kannst. Und vielleicht erinnert dich diese Folge auch daran, dass es im Leben nicht immer nur darum geht, alles sofort zu verstehen und zu lösen, sondern manchmal geht es einfach darum, dem, was gerade da ist, Raum zu geben und darauf zu vertrauen, dass wir auch durch diese schwere Zeit durchkommen und unseren Weg finden können und das Ganze Schritt für Schritt im eigenen Tempo verbunden mit uns selbst und unserer Intuition. Ich finde, dafür ist Sandy ein unglaublich tolles Beispiel und ich freue mich so sehr, wenn du Sandy ein paar Grüße dalässt, wenn du dich mit ihr verbindest. Ich habe dir alle Informationen zu ihr in die Shownotes gepackt, da findest du ihr Instagram-Profil, die Verlinkung zu YouTube und ihren Videos. Teile es auch super gerne, wenn du Menschen kennst, die vielleicht gerade in Trauer sind oder in einer schweren Lebensphase durch einen Trauerprozess gerade durchgehen. Teile das so, so gerne, weil wir dürfen wirklich alle daran arbeiten, dass Trauer kein Tabuthema mehr ist. Trauer hat so viele Facetten und wir alle begegnen der Trauer, sei es durch den Tod oder sei es durch andere einschneidende Erlebnisse. Trauer ist ein Gefühl, das zu unserem Leben dazugehört und es darf diesen Platz jetzt auch wirklich mal bekommen. Von daher danke ich Sandy von Herzen, dass sie ihre Geschichte hier geteilt hat, dass sie sich geöffnet hat und jetzt mit dieser so wichtigen Arbeit losgeht. Und ja, freue mich einfach, dass du uns bei unserem Gespräch zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, und ihn auch super gerne mit einem Menschen teilst, der dir wichtig ist, für den vielleicht die Gedanken hier gerade hilfreich sein können. Und mir vielleicht unter der Folge einen Kommentar da lässt, was du für dich mitgenommen hast, was wertvoll für dich war, was ein Gedanke war, den du vielleicht weiterdenken magst. Und alle Infos, wie gesagt, Sandy, findest du in den Shownotes, alle Infos zu mir und meiner Arbeit auch. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Pass gut auf dich auf, achte gut auf dich und deine mentale Gesundheit. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Alles, alles Liebe und bis ganz bald. Deine Vanessa.